Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn.
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 Malzahn. Willkommen beim Format Die Kommune der Freiheit. Folge 12, der erste Tag. Ein amüsant, sarkastisch-ironisches Hörspielerlebnis von Herrn Malzahn und ChatGPT. Danke, ChatGPT 4. Schließt die Augen und taucht ein in eine absurde Kommunenwelt voller Geheimnisse und Abenteuer. Bereitet euch vor, denn die Spannung steigt und wenn die Ohren gespitzt sind, kann die Reise beginnen. Die nachfolgende Geschichte ist rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Der erste gemeinsame Tag war in der FKK-Kommune angebrochen und die Bewohner erwachten langsam nacheinander im Gemeinschaftsschlafraum. Die Sonne war bereits über den Horizont gestiegen und schien durch die Fenster des großen Hauses, tauchte die Räume in ein warmes, goldenes Licht. Jürgen, der Bauer der Gemeinschaft, war der Erste, der aus den Federn kam. Mit einem ausgiebigen Gähnen streckte er seine Arme, rieb sich die verschlafenen Augen und machte sich dann auf den Weg in den Garten, um nach den Pflanzen und seinen geliebten Hagebuttenbüschen zu sehen. Die Nacht hatte ihm und seinen Füßen gut getan. Waren sie gestern noch lediert gewesen, so konnte er heute schon wieder recht anständig laufen, auch wenn er noch etwas humpelte. Und es tat auch gar nicht mehr so doll weh. Im großen Schlafraum regte sich inzwischen Beate, die ehemalige Krankenschwester. Mit einem behaglichen Seufzer räkelte sie sich aus dem Bett und setzte sich auf. Sie überlegte kurz, was sie nun tun könnte, und schlenderte dann in Richtung Küche, um das Frühstück für die Gemeinschaft vorzubereiten. Gesine, die immer gut gelaunte und energiegeladene Bewohnerin der Kommune, war ebenfalls aufgewacht. Fröhlich summend machte sie sich bereit für den Tag. Der Gedanke daran, im Garten zu arbeiten und die Pflanzen zu pflegen, erfüllte sie mit Vorfreude. Überhaupt war sie neugierig darauf, wie der Garten aussehen würde. Hilde lag noch friedlich schlummernd. Selbst im Schlaf war ihr sächsischer Dialekt hörbar, wenn sie leise vor sich hin murmelte. Als sie schließlich erwachte, ging sie ins Badezimmer, ließ sich frisches Wasser über das Gesicht laufen und betrat dann die Küche, wo sie Beate sah. »Komm, ich helf dir«, sagte sie freundlich und schnappte sich einige Tassen. Kurz darauf tauchte auch Jochen im großen Aufenthaltsraum auf. Verschlafen rieb er sich die Augen, gähnte herzhaft und ließ sich in einen der gemütlichen Sessel sinken, während er geduldig auf das Frühstück wartete. Die Bewohner begrüßten sich freundlich, tauschten ihre Pläne für den Tag aus und eine ruhige, friedliche Atmosphäre erfüllte die FKK-Kommune. Im Intimschlafraum schlief Rainer noch tief und fest. Sein Schnarchen dröhnte durch den Raum und die anderen beschlossen, ihn besser schlafen zu lassen. Im Schlaf murmelte er unverständliche Dinge und wälzte sich unruhig hin und her. Zu viel Zucker. Lea kam in den Gemeinschaftsraum. Sie hatte sich ihre Schlafdecke mitgebracht, in die sie sich eingekuschelt auf dem Sofa sinken ließ. Ihr Blick traf Jochen, der ihr unsicher zunickte, woraufhin sie ihm ein kurzes Lächeln schenkte. Es war eher still, alle gingen ihren Gedanken nach, nur Gesine sang fröhlich vor sich hin, als Jürgen von draußen wieder hereinkam. Im Gemeinschaftsraum traf Jürgen auf Beate und Hilde, die gerade dabei waren, das Frühstück vorzubereiten. Er hob die Hand zum Gruß und lächelte dankbar.
Beate, Hilde, danke, dass ihr euch so um meine Füße gekümmert habt. Ohne euch hätte ich heute nicht so munter durch den Garten spazieren können.
Beate winkte ab und lächelte. Ach, Jürgen, das war doch selbstverständlich. »Ein Bauer mit kaputten Füßen ist doch schließlich kein Zustand, oder?« Sie zwinkerte ihm zu.
»Da hat sie recht«, stimmte Hilde mit einem Lächeln zu. »Aber wenn du morgen wieder so viel durch den Garten stapfst, sind wir wieder am selben Punkt.«
Jürgen lachte.
Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Ohne euch zwei komme ich eh nicht so weit.
Im selben Raum saßen Lea und Jochen auf dem Sofa, beide noch etwas verschlafen und unsicher. Lea hatte sich tief in ihre Decke gekuschelt, nur ihr Kopf schaute heraus, während Jochen mit einem nervösen Lächeln versuchte, eine Unterhaltung in Gang zu bringen, obwohl ihm die Situation sichtlich peinlich war. Tu's nicht.
Na, auch hier, murmelte Jochen, ohne so recht zu wissen, was er sagen sollte.
Lea kicherte leise und nickte. Ja, wie du siehst, gemütlich hast du's dir gemacht. Jochen kratzte sich verlegen am Kopf.
Ja, naja, ist halt, also ist das erste Mal, dass ich so, in der Kommune halt.
Gesine summte währenddessen fröhlich vor sich hin, ihre helle Stimme hallte durch den Raum und Lea musste sich ein Lachen verkneifen. Die Mischung aus Gesines guter Laune und Jochens Verlegenheit ließ die Stimmung schon fast komisch wirken. Beate und Hilde arbeiteten in der Küche und begannen, den Tisch zu decken. Beate warf Jochen einen strengen Blick zu. Jochen, du sitzt da so gemütlich, du könntest uns ruhig ein wenig helfen, oder?
Jochen zuckte zusammen und stammelte. Klar, natürlich. Was soll ich machen?
Beate schüttelte grinsend den Kopf. Ach, jetzt nicht mehr. Wir haben's ja fast fertig. Jürgen setzte sich neben Jochen und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter.
Komm, lass uns das hier genießen, sagte er und lehnte sich zurück. Die Hagebuttenbüsche draußen entwickeln sich wirklich prächtig. Ich hab sie heute Morgen besucht und sie sprießen wie verrückt.
Jochen nickte interessiert.
Klingt toll, Jürgen. Muss ich mir mal anschauen.
Inzwischen war der Frühstückstisch gedeckt. Es gab frisches Brot, verschiedene selbstgemachte Aufstriche und alle setzten sich, während sich eine entspannte Stille über den Raum legte. Die Gemeinschaft begann, in ihrem neuen Alltag anzukommen, auch wenn noch ein Hauch von Unsicherheit in der Luft lag. Lea blieb eng in ihre Decke gekuschelt und lächelte schüchtern, doch die anderen respektierten das und ließen sie gewähren. Gesine hatte aufgehört zu singen und strahlte jetzt nur noch still vor sich hin, als sie ihr Brot schmierte. Das gemeinsame Frühstück fühlte sich an wie der Anfang einer neuen Normalität und langsam, Stück für Stück, wurde das Schweigen durch kleine Gespräche und Lachen gefüllt. Die Tür ging auf und Rainer betrat den Gemeinschaftsraum. Sein breites Lächeln zeigte unverhohlene Zufriedenheit, als er die nackten Bewohner sah. Mit einer übertriebenen Herzlichkeit rief er,
Na, guten Morgen zusammen. Schön zu sehen, dass sich alle so schnell eingelebt haben.
Die anderen erwiderten seine Begrüßung höflich, aber mit dem Hauch von Zurückhaltung. Rainer ließ sich mit einem leichten Seufzen zwischen Jürgen und Jochen nieder und klopfte Jochen gönnerhaft auf die Schulter. Kaum hatte er sich gesetzt, bemerkte er, dass Jochen seinen Teller beiseite geschoben hatte. Ohne zu fragen, griff Rainer einfach zu und zog den Teller zu sich heran.
»Ich sehe, du bist fertig, Jochen. Dann mache ich mir mal ein bisschen Platz«,
sagte er und begann, sich ein Brot zu belegen, ohne auf eine Antwort zu warten. Rainer lehnte sich auf dem Sofa zurück und warf einen selbstzufriedenen Blick in die Runde.
»Na, wie war die erste Nacht hier in unserer kleinen Oase?«
Die anderen nickten oder murmelten leise zustimmende Worte. »Sehr entspannt«, sagte Beate. »Man gewöhnt sich langsam an die neue Umgebung.«
»Gut, gut«,
erwiderte Rainer, doch seine Aufmerksamkeit wanderte schon zu Lea, die noch immer in ihre Decke eingekuschelt auf dem Sofa saß.
»Oh, oh«, seine Augenbrauen zogen sich zusammen und er räusperte sich mehrmals, um seine Missbilligung auszudrücken.
»Lea«, begann er mit einem künstlich freundlichen Ton, »ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Ich sehe nur, dass du dich da noch ein bisschen zurückhältst.«
Er ließ seine Worte in der Luft hängen und blickte streng in die Runde, als ob er darauf wartete, dass alle die Botschaft verstanden. Rainer lehnte sich selbstzufrieden zurück und räusperte sich.
Also, meine Lieben, vielleicht sollten wir uns alle noch mal die Regeln ins Gedächtnis rufen. Wer kann mir die erste Regel nennen?
Er schaute in die Runde und erwartete gespannt eine Antwort. Hilde verdrehte die Augen.
Das hatten wir doch gestern schon besprochen, murmelte sie leise, während sie versuchte, den Blickkontakt mit Rainer zu vermeiden.
Jochen wagte einen vorsichtigen Versuch und sagte,
Rainer hat immer recht?
Rainer stöhnte genervt.
Ah, Jochen, das ist doch das Allgemeingültige, na, die Überregel, die immer gilt. Aber ich rede von der ersten Kommunenregel, da gibt es noch etwas Wichtigeres.
Sein Blick wanderte zu Lea, die sich noch immer schützend in ihre Decke gekuschelt hatte.
Lea, erinnerst du dich?
Lea murmelte leise etwas Unverständliches, ohne den Kopf zu heben. Rainer runzelte die Stirn und beugte sich leicht vor.
Was war das? Ich hab's nicht verstanden.
Lea seufzte leise und sagte etwas lauter, alle sollen nackt sein. Ein zufriedenes Lächeln breitete sich auf Rainers Gesicht aus.
Ganz genau. Und nun sag mir, Lea, ist eine Decke etwa nackt?
Lea versuchte sich zu verteidigen. Aber unter der Decke bin ich nackt.
Rainer schüttelte den Kopf.
Unter der Decke, ja. Aber die Decke selbst, die muss weg.
Lea zögerte und schaute ihn flehend an. Aber mir ist kalt.
Rainer lachte leise und breitete die Arme aus.
Hier ist es nicht kalt, Lea. Weg mit der Decke.
Eine kurze, unangenehme Stille breitete sich im Raum aus. Die anderen Bewohner schauten betreten zu Boden oder auf ihre Teller. Schließlich schluckte Lea schwer, ließ die Decke langsam von ihren Schultern gleiten und zog sich auf dem Sofa ein wenig zusammen, den Kopf gesenkt, in der Hoffnung, nicht allzu sehr aufzufallen. Rainer strahlte zufrieden.
Na also, siehst du, geht doch.
Beate räusperte sich und sprach schließlich in die angespannte Stille hinein, um den Fokus von Lea wegzulenken.
Rainer, wir haben uns gefragt, wie der Tagesablauf hier aussieht. Gibt es Aufgaben, die aufgeteilt werden? Wer kümmert sich ums Essen? Ist da schon ein Plan oder eine Organisation vorgesehen?
Rainer lächelte gezwungen, während er sich innerlich unbehaglich fühlte. Einen wirklichen Plan hatte er sich noch nicht überlegt. Er kratzte sich am Kinn und räusperte sich zweimal.
Also, das werden wir noch alles besprechen. Aber ich finde, es muss nicht alles sofort festgelegt werden, erklärte er. Ich will ja eine ruhige, entspannte Kommune hier. Kein Stress. Die Aufgabenverteilung kann dann in den nächsten Tagen geklärt werden. Bis dahin sollen sich alle erstmal einleben und schauen, was ihnen so liegt.
Gesine schnaubte leise.
Also machen alle einfach, was sie wollen.
Rainer nickte lächelnd.
Ja, so ungefähr in die Richtung.
Gesine grinste.
Na schön, dann mache ich heute das Mittagessen.
Rainers Lächeln wurde breiter und er nickte anerkennend.
Gesine, du hast es verstanden. Das klappt ja wunderbar mit dir. Du bist einfach großartig.
Dann richtete Rainer sich auf und verkündete,
ach ja, bevor ich es vergesse, es gibt noch eine weitere Regel. Wir müssen noch einen Zuckerbeauftragten bestimmen.
Die Bewohner sahen ihn fragend an.
Ein was? Fragte Jürgen irritiert. Was soll denn ein Zuckerbeauftragter sein? Und könnte das nicht vielleicht auch ein bisschen warten?
Rainer schüttelte den Kopf und machte eine wegwerfende Geste.
Nein, das ist dringlich. Der Zuckerbeauftragte muss regelmäßig die Zuckerbestände im Keller kontrollieren und im Bedarfsfall, nachsteuern.
Nachsteuern? Zuckerbeauftragter? Die anderen sahen sich skeptisch an und ein leises Gemurmel ging durch die Runde. Keiner verstand so richtig, warum jemand explizit für den Zucker verantwortlich sein sollte. Rainer hob die Hand, um das Murmeln zu unterbrechen, und schüttelte enttäuscht den Kopf.
Na gut, ich sehe schon. Ihr seid wohl noch nicht so weit. Da muss ich wohl selbst diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen.
Er seufzte theatralisch und legte die Hand aufs Herz.
Noch eine Aufgabe mehr für mich. Aber ich traue mir zu, diese große Verantwortung zu übernehmen.
Er lächelte selbstgefällig, während die anderen Bewohner peinlich berührt wegschauten. Rainer griff ohne zu zögern nach Hildes frisch belegtem Brot und zwinkerte ihr zu.
Danke, Hilde, sagte er gönnerhaft. Aber ich habe noch wichtige organisatorische Dinge zu erledigen. Ich bin jetzt in meinem Büro. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt.
Mit einem Bissen in das geklaute Brot verließ er den Raum. Geklaute Brot. Sobald die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, schauten die Bewohner sich ratlos an. Lea zog sich schüchtern die Decke über die Schultern. Gesine legte ihr eine tröstende Hand auf den Rücken und meinte leise, »Ich find's hier auch ein bisschen frisch, ehrlich gesagt.« Beate und Gesine tauschten einen Blick und fingen an, den Frühstückstisch abzuräumen. Als Beate Jochen einen auffordernden Blick zuwarf, seufzte dieser, stand auf und schloss sich den Aufräumarbeiten an. »Danke, Beate.« Hilde blickte währenddessen aus dem Fenster und sagte nachdenklich,
»Ich würde mich gern draußen umschauen und wollte Beete sehen. Ich hab früher in Dresden viel im Garten gearbeitet.« Vielleicht kann ich doch helfen.
Jürgen lächelte beruhigend und beugte sich zu ihr.
Oh, keine Sorge, Hilde, du bist nicht allein. Oh, soll ich dich begleiten? Wir können auch zusammen Kräuter sammeln.
Hilde nickte zufrieden und die beiden machten sich auf den Weg nach draußen. Lea blickte sich vorsichtig um, bis ihr Blick schließlich auf eine der Kameras fiel, die an der Decke montiert war. Der Gedanke, dass Rainer sie weiterhin beobachten konnte, ließ sie frösteln. Resigniert zog sie sich die Decke über den Kopf und verbarg sich vollständig darunter, als ob sie damit den aufdringlichen Blicken entkommen könnte. Ich kann dich verstehen. Nach dem Aufräumen warf Jochen einen Blick auf Lea, die noch immer unter ihrer Decke saß. Er wollte ihr irgendwie helfen, aber wusste nicht genau wie. Und ohnehin war er sich sicher, dass er nicht der Typ war, den sie spannend fände. Du kannst trotzdem helfen. Wenn er doch nur etwas besser aussehen würde oder zumindest selbstsicherer wäre. Der Gedanke ärgerte ihn und in seiner Unruhe bewegte er die Hände zu heftig, sodass sein Tee überschwappte und sich auf dem Tisch ergoss. Jochen verdrehte die Augen und begann, den Fleck aufzuwischen. Beate bemerkte sein Missgeschick und half ihm. Er sagte leise, dass er sich jetzt mal die Werkstatt ansehen würde, die Rainer erwähnt hatte. Vielleicht wäre er dort nützlicher. Beate lächelte ihm aufmunternd zu, bevor sie sich neben Lea setzte und begann, ihr sanft über die Decke den Rücken zu streicheln. »Ich bin hier, Lea. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst«, flüsterte sie beruhigend. Jochen ging hinaus und schaute sich suchend um. Er entdeckte einen kleinen Schuppen, der von außen wie eine Werkstatt aussah, und trat ein. Zu seiner Überraschung fand er drinnen viele Werkzeuge und Materialien, die ihm als Schweißer tatsächlich nützlich sein könnten. Gerade als er sich umschaute, öffnete sich die Tür und Rainer trat mit einem zufriedenen Grinsen ein.
»Jochen, schön dich zu sehen«, rief Rainer übertrieben gut gelaunt. »Ich habe auch direkt eine Aufgabe für dich.«
»Ja?« Jochen erwiderte vorsichtig.
»Hast du den Zaun gesehen, der die Kommune umgibt?«
»Der Jägerzaun hier?« Jochen nickte zögerlich.
»Genau. Ich möchte, dass du ihn verstärkst«,
erklärte Rainer mit einem ernsten Blick.
»Verstärken?«
Jochen hob skeptisch eine Augenbraue.
»Wozu?« »Falls mal was passiert«,
sagte Rainer vage, doch ohne jede Spur von Humor.
»Du bist doch Handwerker, oder?«
»Eigentlich bin ich Schweißer«, Jochen erwiderte, nicht sicher, ob das wirklich qualifizierte, was Rainer da plante.
»Perfekt«, Rainer klatschte in die Hände. »Dann schweiß was. einen neuen Zaun. Ich weiß, du kannst das. Das Zaunprojekt liegt jetzt in deiner Hand.
Schweiß es.
Jochen wollte protestieren, doch Rainer schüttelte nur entschieden den Kopf.
Jochen, wie lautet die erste Werkstattregel? Weniger reden, mehr machen.
Mit diesen Worten drehte sich Rainer um und verließ den Raum, ohne auf Jochens entsetzte Blicke zu achten. Jochen blieb verwirrt und alleine zurück, inmitten der Werkzeuge mit dem Gefühl, dass der Zaunauftrag bei weitem nicht das war, was er hier erwartet hatte. Jochen seufzte leise, als er den Metalltisch vor sich betrachtete, auf dem Werkzeuge und Materialien verstreut lagen. Verschiedenste Nägel, Schrauben, Sägen und Zangen lagen im frühen Morgenlicht, das sanft durch das Fenster fiel und alles in einem kühlen Glanz erschienen ließ. Unter den verstreuten Utensilien entdeckte er schließlich auch das Schweißgerät. Ach, das liegt da drunter. Er bückte sich, um es genauer zu betrachten. Es war ein Mittelklassegerät, kein hochmodernes Modell, aber funktional genug für einfachere Aufgaben.
Gut, das reicht für die einfachen Schweißnähte aus, murmelte er vor sich hin und überprüfte die Anschlüsse und den Zustand der Kabel.
Das Gerät war gebraucht, aber ordentlich gepflegt. Die Leistung würde wahrscheinlich für das Verstärken des Jägerzorns ausreichen und er nickte zufrieden. Dennoch konnte er den Gedanken nicht abschütteln, wie unpassend es sich anfühlte, nackt in einer Werkstatt zu stehen. Der Gedanke an Funkenflug und das heiße Metall bei dieser Arbeit machte ihn noch unsicherer. In diesem Moment hörte er Schritte hinter sich und eine vertraute Stimme, die ihn aus seinen Überlegungen riss. Beate, die ehemalige Krankenschwester der Kommune, stand plötzlich da und lächelte ihn warm an. Ihre entspannte Haltung und das sanfte Lächeln schienen die seltsame Atmosphäre etwas aufzulockern. »Na, Jochen, wie geht es dir?« fragte sie freundlich und lehnte sich mit einer lässigen Eleganz an die Werkbank. Lässige Eleganz. Jochen schaute auf und erwiderte das Lächeln leicht verlegen.
»Oh, Beate, mir geht's gut, danke. Aber, naja, ich hätte mir gewünscht, wenigstens etwas Schutzkleidung tragen zu können. Es ist irgendwie nicht das Sicherste, nackt mit Schweißgeräten zu hantieren.«
Beate nickte verständnisvoll und legte beruhigend eine Hand auf seine Schulter.
»Ich verstehe dich, Jochen. Das ist auch nicht ideal und du hast recht. Vielleicht könnten wir Rainer darum bitten, für etwas mehr Sicherheit zu sorgen.«
Ihr Blick war mitfühlend und Jochen fühlte die Wärme ihrer Geste. Nach einem kurzen Moment des Nachdenkens nickte er langsam.
»Vielleicht hast du recht, Beate. Ich sollte es zumindest versuchen. Aber jetzt muss ich mich erstmal umschauen und den Zaun inspizieren.«
»Den Zaun?« fragte Beate neugierig.
»Ja«, seufzte Jochen. »Rainer hat mich gerade beauftragt, ihn zu verstärken. Er meint, ich solle das Grundstück sichern.«
»Warum denn das?« Beate hob skeptisch eine Augenbraue.
»Weil, falls mal was passiert...«
Jochen zuckte mit den Schultern und versuchte, seine Worte so gut wie möglich zu verteidigen. Beate schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen.
»Typisch, Rainer«, murmelte sie und lächelte ironisch.
Jochen wandte sich wieder seinen Werkzeugen zu, seine Entschlossenheit kehrte zurück. Beate beobachtete ihn noch einen Moment, dann legte sie ihm fürsorglich die Hand auf die Schulter.
»Jochen, falls irgendwas passiert, komm sofort zu mir. Ich habe ein bisschen Medizin dabei und sei bitte vorsichtig, ja?«
Jochen nickte dankbar.
»Danke, Beate, ich pass auf.«
Mit einem letzten Blick und einem aufmunternden Lächeln verließ sie den Schuppen und Jochen fühlte sich ein wenig sicherer, zumindest emotional. Zur gleichen Zeit schlenderten Jürgen und Hilde durch den üppigen Garten der FKK-Kommune. Die warme Sonne umarmte ihre nackten Körper und eine sanfte Brise trug den Duft vom frischen Gras und blühenden Blumen durch die Luft. Sie fühlten sich frei und unbeschwert in dieser Oase der Natürlichkeit. Die beiden finden das gut. Während sie durch den Garten schritten, entstand zwischen den beiden eine ruhige, vertraute Atmosphäre. Hilde und Jürgen hatten in der kurzen Zeit, die sie miteinander verbracht hatten, eine tiefe Verbindung aufgebaut, die über die bloße Freundschaft hinausging. Die gemeinsamen Erlebnisse in der Kommune und dieser stille Spaziergang hatten sie zusammengeschweißt. Der gestrige Abend und der Moment jetzt.
»Ach, Jürgen, es ist so schön, dass dir besser geht. Und deinen Füßen!«
rief Hilde mit einem herzlichen Lachen aus.
»Es ist schön, dass du da bist. Gemeinsam schaffen wir mehr.«
Jürgen lachte mit.
»Ja, Hilde, zusammen schaffen wir alles. Die Natur hat so viel zu bieten und wir sollten sie schätzen und respektieren.«
Hilde nickte zustimmend und bewunderte die Vielfalt der Heilkräuter um sie herum.
»Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Heilkräuter wir hier haben. Es ist, als ob die Natur uns alles gibt, was wir brauchen, um gesund zu bleiben. Unser Rainer, der denkt ja immer, es sei was Besonderes, aber wir zeigen ihm, dass wir auch wichtig sind.«
Jürgen dachte nach und blickte zu dem großen Haus hinüber, wo Rainer, das selbsternannte Oberhaupt der Kommune, in seinem Zimmer saß und sich selten an der Arbeit beteiligte.
Rainer ist manchmal schwierig, sagte er mit einem Seufzer. Er wirkt oft egozentrisch und selbstbezogen, aber vielleicht gibt es Dinge, die wir nicht über ihn wissen.
Hilde legte eine Hand auf Jürgens Arm, ihre Augen voll Mitgefühl.
Weißt du, vielleicht hat er auch geheime Sehnsüchte und Wünsche, die er uns nicht zeigt. Vielleicht müssen wir einfach genauer hinsehen.
Jürgen stimmte nachdenklich zu.
Vielleicht sollten wir ihn näher kennenlernen und herausfinden, was ihn wirklich bewegt. Ich war auch nicht immer hier in der Kommune und habe eine lange Reise hinter mir, bevor ich hier gestrandet bin.
Hilde wurde neugierig.
Echt? Erzähl mal mehr, Jürgen. Woher kommst du denn?
Jürgen atmete tief durch und begann zu erzählen.
Ich komme aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald und schon immer war ich von der Natur fasziniert und habe als junger Mann viel über Kräuter und heilende Kräfte gelernt. Auf der Suche nach Wissen, Kenntnis machte ich eine Pilgerreise von Dorf zu Dorf und lernte von den Menschen und erkundete die Geheimnisse der Natur.
Hilde hörte gebannt zu.
Himmel, das klingt ja spannend, Jürgen. Und wie bist du dann in der Kommune gelandet?
Ich bin von einem Dorf aus aufgebrochen, in einen dichten Wald gezogen und hab dort die Orientierung verloren. Als ich schließlich umherirrte, fand ich die Kommune. Sie war wie ein Licht in der Dunkelheit, so für mich. Ein Ort des Friedens, der Gemeinschaft,
antwortete Jürgen, während ein wehmütiges Lächeln seine Lippen umspielte. Hilde fühlte die Aufrichtigkeit in seinen Worten, die Aufrichtigkeit.
»Wir haben wohl eine ähnliche Reise hinter uns, das verbindet, finde ich. Du bist mir echt ans Herz gewachsen, Jürgen.«
Sie suchte seine Hand mit ihrer und drückte sie leicht. Eine Geste des Verständnisses und der Verbundenheit. Während sie weiter durch den Garten streiften und die Heilkräuter betrachteten, spürten sie, dass sich etwas zwischen ihnen veränderte. Eine unsichtbare Verbindung wuchs, ein Gefühl von Vertrauen und Nähe, das über die bloße Freundschaft hinausging. Obwohl sie beide die ganze Zeit nackt waren, spielte ihre Nacktheit in diesem Moment keine Rolle. Stattdessen empfanden sie eine Freiheit und Authentizität, die sie in ihrer Beziehung noch nie zuvor erlebt hatten. Als sie sich auf den Rückweg zur Kommune machten, wussten Hilde und Jürgen, dass sie bereit waren, diese neue Verbindung zu erforschen und zu sehen, wohin sie sie führen würde. In diesem Garten der Freiheit und des Zusammenhalts hatten sie nicht nur die Heilkraft der Natur entdeckt, sondern auch die tiefe Verbundenheit zueinander, die ihnen half, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Jochen stand in der Werkstatt und arbeitete konzentriert an der Verstärkung des Zauns. Er wusste, dass eine sorgfältige und geduldige Herangehensweise erforderlich war, um den Zaun wieder in einen stabilen Zustand zu bringen. Er nahm gerade das Schweißgerät in die Hand, als die Tür zur Werkstatt plötzlich aufging. Im Türrahmen stand Lea, die neue und attraktive Bewohnerin der Kommune. Ihr nackter Körper strahlte eine natürliche Anmut und Selbstbewusstsein aus, die Jochen beinahe den Atem raubte. Er konnte nicht glauben, dass sie direkt vor ihm stand, und sein Herz begann augenblicklich schneller zu schlagen. Lea lächelte ihn mit einem charmanten Lächeln an, das seine Nerven nur noch mehr durcheinander brachte. »Entschuldigung, Jochen«, begann sie mit ihrer sanften, melodischen Stimme. »Könntest du mir bitte sagen, wie spät es ist? Seitdem wir unsere Smartphones und Armbanduhren abgeben mussten, verliere ich manchmal völlig die zeitliche Orientierung.« Jochen, der für einen Moment in ihren Augen verloren war, schüttelte schnell den Kopf, um wieder klar denken zu können.
Natürlich, antwortete er und schaute kurz zu einer Uhr an der Wand, um sich zu vergewissern. Es ist kurz vor Mittag, glaube ich.
Lea lächelte dankbar. Vielen Dank, Jochen. Es ist wirklich schwer, sich ohne die Uhrzeit zurechtzufinden. In der stickigen Werkstatt hing eine Spannung in der Luft, die Jochen beinahe erdrückte, als Lea leicht die Stimme hob und sich räusperte. Ihr Gesichtsausdruck zeigte eine gewisse Unsicherheit, doch das hielt sie nicht davon ab, das unangenehme Gespräch am Frühstückstisch anzusprechen. »Wegen der Sache mit der Bettdecke, das war albern und kindisch«, stammelte sie schließlich, ihre Augen huschten von einem Punkt am Boden zu einem Fenster und schließlich zu ihm. Jochen war perplex.
»Welche Situation?«
fragte er, obwohl ihm schon beim Aussprechen bewusst wurde, dass er die Antwort vermutlich lieber nicht hören wollte. Oh Mann. Lea sah kurz verlegen zur Seite, bevor sie ihm wieder ins Gesicht blickte. »Weil, naja, es war halt doof, dass ich so aufgebracht war. Es ist bloß, ich weiß, dass es alle sehen können.« Jochen runzelte die Stirn, spürte seine Nervosität ansteigen und brachte es dennoch zustande, ein beruhigendes Lächeln aufzusetzen.
»Nee, ich kann das ja verstehen«, stammelte er und trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. »Ist ja doof, dass jeder deinen nackten Körper sieht.«
Lea schüttelte langsam den Kopf und sah ihn mit einem scharfen Blick an. »Warum ist das doof?« Ihre Stimme war ruhig und neugierig, mit einem Hauch herausforderndem. »Was ist mit meinem Körper? Gefall ich dir nicht?«
»Das steht dir nicht.« Jochen spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. »Nein, es ist nur, weil, also, du willst ihn ja vielleicht nicht zeigen, aber musst und,
Lea hob eine Augenbraue und ließ ihn noch einen Moment in Verlegenheit verharren,
oh Mann, bevor sie ihm aus der Situation half.
»Lass uns das Thema bitte wechseln. Was machst du denn da gerade?«
Er atmete hörbar aus und versuchte, sich wieder zu fangen.
»Ich schweiße.«
»Ach so.«
Ein Augenblick verging in völliger Stille, nur das entfernte Surren der Werkzeuge war zu hören. Dann sah sie ihn erneut fragend an.
»Und, was genau?«
»Den Zaun«, sagte Jochen und merkte sofort, wie plump das klang. »Weil der verstärkt werden muss.«
Lea war noch immer nicht zufrieden.
»Warum denn?«
Jochen suchte nach einer Antwort, die Sinn ergab, aber alles, was ihm in den Kopf kam, war bloß halbgar.
»Weil, falls was passieren könnte.«
Er hasste sich in diesem Moment für die Unsicherheit in seiner Stimme, fühlte sich wie ein Idiot. Lea warf ihm einen nachdenklichen Blick zu.
»Falls was passieren könnte? Du musst es mir nicht sagen, wenn du es nicht möchtest.«
»Ich weiß es selber nicht so genau«, murmelte Jochen und wünschte sich, irgendwo im Boden zu versinken.
Lea hob leicht die Schultern.
»Du schweißt also etwas und du weißt nicht genau, warum?«
Jochen kratzte sich am Kopf, unfähig, sich eine bessere Antwort zusammenzureimen. Lea lächelte amüsiert und ein Hauch von Verständnis schwang in ihrer Stimme mit.
Okay, mach mal weiter. Ich wollte ja nur wissen, wie spät es ist.
Mit einem letzten sanften Lächeln, das ihm beinahe den Atem nahm,
schon wieder,
drehte sie sich um und verließ die Werkstatt, sich nicht im geringsten bewusst, welches Chaos sie in Jochens Gedanken angerichtet hatte. Jochen schaute ihr nach, spürte das vertraute Kribbeln, das durch seinen ganzen Körper zog. Er blieb stehen und starrte eine Weile auf die leere Türöffnung, bevor er seufzend den Kopf schüttelte. Wieso macht sie die Tür nicht zu? Er versuchte, sich wieder auf die Arbeit zu konzentrieren, doch seine Gedanken schwirrten um Leas charmantes Lächeln und die unbeschwerte Art, mit der sie ihm begegnet war. Irgendwie hatte sie eine Seite in ihm berührt, die bislang still geblieben war, und es schien ihm unmöglich, dieses Gefühl zu ignorieren. Im Haupthaus der Kommune, in seinem Raum, voller Bildschirme und elektronischem Equipment, saß Rainer und beobachtete das Geschehen mit Adleraugen. Sein Raum war die Kommandozentrale, das elektronische Herzstück der Kommune. Kabel wanden sich wie Schlangen durch den Raum und überall blinkten Lichter und Anzeigen. Wie in den 80ern. Es war das Reich eines Mannes, der sich mit Technik umgab, um die Kontrolle zu behalten. Rainer betrachtete jede Bewegung in der Kommune von der Sicherheit seiner Bildschirme aus und fühlte sich dabei mächtig und wichtig. Als selbsternanntes Oberhaupt der Kommune genoss er das Gefühl der Kontrolle und die Bewunderung, die er glaubte, von den anderen Bewohnern zu bekommen. Doch als er sah, wie Lea die Werkstatt betrat und mit Jochen sprach, regte sich etwas in ihm. Eine Welle von Eifersucht stieg in ihm auf.
»Wie kann es sein, dass Lea zu Jochen geht und nicht zu mir?«
murmelte er vor sich hin, die Augen auf den Bildschirm geheftet, der die Szene zeigte.
»Sie wusste doch genau, dass ich in meinem Raum bin. Verdammt, ich bin doch das Oberhaupt hier. Ich sollte derjenige sein, den sie bewundert und verehrt.«
Trotz seiner selbstgefälligen Gedanken konnte Rainer eine tiefe Unsicherheit nicht ganz verdrängen. Eine Einsamkeit nagte an ihm, die er nicht ignorieren konnte, egal wie sehr er es versuchte. Es war die Erkenntnis, dass sein Machtanspruch in der Kommune nicht alles war und dass es Dinge gab, die er nicht kontrollieren konnte. Diese Gedanken verunsicherten ihn, ließen ihn fragen, ob seine Position in der Gemeinschaft so gefestigt war, wie er es sich wünschte. Während Rainer weiter über die Monitore wachte, versuchte er, die aufsteigenden Zweifel zu unterdrücken und sich auf seine Rolle zu konzentrieren. Doch die Szene zwischen Lea und Jochen hatte ihm einen Spiegel vorgehalten, den er nicht so leicht vergessen würde. Das hatte er sich ganz anders und doch viel leichter vorgestellt. Lea saß am Rand eines Sofas im Gemeinschaftsraum und ließ ihren Blick langsam durch das große, lichtdurchflutete Zimmer schweifen. Die Wände waren in einem warmen Cremeton gestrichen und das Sonnenlicht, das durch das offene Fenster fiel, malte ein sanftes Spiel aus Licht und Schatten auf den Holzboden. Sie fühlte sich noch immer fremd in diesem neuen Lebensabschnitt und leise Zweifel flüsterten, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, diesen Schritt zu wagen. Während sie geistesabwesend die Bücher im Regal betrachtete, blieb ihr Blick an einem Werk hängen, das sie merkwürdig anzog. Neugierig nahm sie es aus dem Regal und blätterte sachte durch die Seiten. Ein plötzliches Klopfen an der Tür riss sie aus ihren Gedanken. Sie legte das Buch rasch zur Seite und rief: »Herein!« Die Tür öffnete sich und Beate trat ein. Ihr Lächeln war warm und beruhigend wie ein Hauch von Trost. »Alles in Ordnung, Lea?« fragte Beate sanft, während sie sich neben Lea auf das Sofa setzte. Ihre Fürsorglichkeit war deutlich spürbar. Lea seufzte leise und nickte, auch wenn ein Hauch Besorgnis in ihren Augen blieb. »Ja, alles okay. Ich habe mir nur eine kleine Schürfwunde geholt, als ich draußen im Garten gestolpert bin«, gestand sie zögerlich. »Ich kam gerade aus der Werkstatt. Es ist nichts Ernstes, aber es brennt ein bisschen.« Beate nickte verständnisvoll und legte beruhigend eine Hand auf Leas Arm. »Lass mich mal schauen«, sagte sie mit sanfter Stimme. Sie holte ein Desinfektionstuch aus ihrer Medizintasche aus ihrem Fach und begann, die Wunde behutsam zu reinigen.
Es sieht so aus, als ob du dich hier noch nicht ganz wohlfühlst, oder? Fragte Beate behutsam, während sie sich um die kleine Verletzung kümmerte. Bist du unsicher, ob der Schritt hierher der richtige war? Erzähl mir, was hat dich dazu bewegt, dich auf dieses Abenteuer einzulassen? Lea zögerte einen Moment, ihre Wangen färbten sich leicht rot, bevor sie mit einem schiefen Lächeln antwortete. Es ist eigentlich ein bisschen peinlich, ich habe eine Wette verloren und musste als Konsequenz 5 Jahre lang in einer FKK-Kommune leben. Und ja, jetzt bin ich hier.
In einer von den vielen. Beate hob erstaunt eine Augenbraue, während sie den Verband anlegte.
Eine Wette? 5 Jahre? Sie lachte leise. Das ist mal eine besondere Geschichte. Mit wem hast du denn gewettet und worum ging es dabei? Lea senkte kurz den Blick, entschied sich dann jedoch, Beate zu vertrauen. Es war ein Gefühl, dass diese Frau mehr als nur eine Krankenschwester, sondern eine potenzielle Freundin sein könnte. »Ich möchte gerade nicht über ihn sprechen. Es ging darum, wer mutiger ist. Er hat vorgeschlagen, dass ich 5 Jahre in einer FKK-Kommune verbringen soll, und ich habe die Wette angenommen, um meinen Mut zu beweisen.«
Sie schüttelte den Kopf und schmunzelte.
»Aber manchmal bereue ich es ein bisschen. Hier ist alles noch so neu und ungewohnt.«
Beate nickte mitfühlend und beendete das Anlegen des Verbandes. »Was machst du da?«
»Das verstehe ich gut. Aber du bist hier und wir sind eine Gemeinschaft«, sagte sie mit sanfter Bestimmtheit. »Du bist nicht allein und wir werden dir helfen, dass du dich hier zu Hause fühlen kannst.«
Lea spürte, wie sich die Anspannung in ihrer Brust ein wenig löste. Ein dankbares Lächeln glitt über ihr Gesicht und sie fühlte sich plötzlich wohler, fast als ob die Wärme in Beates Stimme die Leere in ihrem Inneren etwas gefüllt hätte.
»Danke, dass du für mich da bist«, sagte Lea leise. »Auch gestern und heute beim Frühstück, ich merke das sehr.«
Beate drückte Leas Hand und erwiderte ihr Lächeln.
»Manchmal ist das Leben wie ein Buch mit leeren Seiten«, sagte Lea nachdenklich und blickte auf das Notizbuch, das Rainer ihnen gegeben hatte. »Ich weiß noch nicht, was ich hineinschreiben soll, aber ich hoffe, es wird eine gute Geschichte.«
Beate nickte verständnisvoll.
»Die besten Geschichten fangen oft mit einem leeren Blatt an«, sagte sie ruhig. »Und du hast die Freiheit, jede Seite so zu gestalten, wie du es möchtest. Denk daran, dass wir hier sind, egal was kommt.«
Als Lea und Beate schließlich aufstanden, fühlte sich Lea tatsächlich etwas geborgener. Sie spürte, dass sie in Beate eine wertvolle Vertraute gefunden hatte, jemanden, der sie auf dieser neuen Reise begleiten würde. In diesem Moment bemerkte Beate das Buch, das Lea neben sich auf das Sofa gelegt hatte. Neugierig nahm sie es in die Hand.
»Ist das von dir, Lea?«, fragte sie.
»Ich habe nur ein bisschen drin gestöbert«, stotterte Lea überrascht.
»Es sieht ziemlich interessant aus«, murmelte Beate und schlug das Buch auf.
Lea zögerte einen Moment und ließ ihren Blick wieder auf das Buch gleiten. Die Worte auf dem Cover schienen plötzlich schwer zu wiegen. Schließlich sagte sie:
»Es ist ein Buch über den Umgang mit Narzissten. Es heißt, wie man mit einem Narzissten umgehen sollte.«
Ein Unbehagen überkam sie, als sie an Rainer dachte. Seine Art, immer so überwältigend, aufdringlich und allgegenwärtig, ließ sie sich oft klein und unsicher fühlen. Beate runzelte die Stirn, während sie das Buch näher betrachtete. Ihr Interesse war geweckt und ihre Augen verengten sich leicht in nachdenklicher Sorge.
»Narzissten, sagst du, interessant. Hast du hier in der Kommune jemanden im Sinn?«
Lea nickte langsam, als ob sie jedes Wort sorgfältig abwog.
»Ja, es ist Rainer. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht richtig mit ihm umgehen kann. Er ist so dominant und ich fühle mich oft unsicher in seiner Nähe.«
Beate nickte verständnisvoll, ihre Augen strahlten ein mitfühlendes Verständnis aus, das Lea beruhigte. »Das kann ich gut nachvollziehen. Rainer kann manchmal eine recht schwierige Persönlichkeit sein, aber es ist gut, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt.« Ein leichtes Lächeln spielte um Beates Lippen, als sie fortfuhr. »Vielleicht hilft dir das Buch, einen besseren Umgang mit ihm zu finden. Es ist wichtig, dass du die Kontrolle behältst. Lag das Buch hier im Regal? Seltsam, dass es so ein Buch hier gibt.« Lea sah Beate an und nickte. Sie öffnete das Buch an einer beliebigen Stelle, ließ ihre Finger über den Text gleiten und fasste den Inhalt zögernd zusammen. »Es geht darum, wie man Grenzen setzt und sich selbst schützt.« Beate lehnte sich näher, um den Abschnitt mitzulesen. Ihre Augen verfolgten die Zeilen mit wachsendem Interesse und sie nickte nachdenklich, als sie die Worte verarbeitete. Grenzen zu setzen ist ein wichtiger Schritt, um sich selbst zu schützen und respektiert zu werden. Dabei ist es entscheidend, die eigenen Bedürfnisse klar zu erkennen und offen zu kommunizieren, ohne sich von Schuldgefühlen oder Angst vor Ablehnung zurückhalten zu lassen. Ein gesundes Nein hilft dabei, die persönliche Integrität zu bewahren und emotionale Erschöpfung zu vermeiden. Indem man klare Grenzen setzt, signalisiert man anderen, wie man behandelt werden möchte und schützt so sein eigenes Wohlbefinden. Beate blickte auf. Das klingt vernünftig. Grenzen setzen ist in solchen Situationen essentiell. Dieses Buch erscheint mir sehr sinnvoll, gerade hier in dieser Kommune. Ich frage mich, wie es hierher gekommen ist, wer es mitgebracht hat. Sie blickte Lea in die Augen, ihre Stimme war fest und unterstützend. »Es ist wichtig, dass du dich behaupten kannst und deine Bedürfnisse klar kommunizierst. Wenn du möchtest, können wir gemeinsam weiterlesen und darüber sprechen, wie du das im Umgang mit Rainer umsetzen kannst.« Lea spürte, wie sich eine Last von ihren Schultern hob, als sie Beates Unterstützung annahm. Ein dankbares Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus und sie fühlte sich plötzlich weniger allein mit ihren Sorgen. »Danke, Beate«, sagte Lea leise, aber mit tiefer Aufrichtigkeit. »Es tut gut zu wissen, dass ich hier nicht alleine bin und dass ich mit jemandem darüber sprechen kann.« Beate lächelte zurück und in diesem Moment entstand zwischen den beiden Frauen eine neue, unausgesprochene Verbundenheit. Sie setzten sich nebeneinander auf das Sofa, vertieft in die Seiten des Buches, während das Sonnenlicht weiterhin durch die Fenster strömte und die Welt außerhalb des Zimmers in goldenes Licht tauchte. Nach einem arbeitsreichen Tag hatten sich die Bewohner der FKK-Kommune im gemütlichen Gemeinschaftsraum versammelt, um zu entspannen und den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Das flackernde Kerzenlicht tauchte den Raum in ein warmes, einladendes Ambiente, das zum Verweilen einlud. Jürgen erinnerte sich an die improvisierte Sprachtube, die sie gestern genutzt hatten und hatte eine Idee, um die Gespräche zu strukturieren.
Wie wäre es, wenn wir einen Sprechstein benutzen? So kann jeder in Ruhe seine Gedanken äußern, ohne dass wir uns ins Wort fallen, schlug er vor.
Die Bewohner stimmten begeistert zu. Gesine ging zu ihrem persönlichen Fach und holte einen glatten, funkelnden, etwa handgroßen Stein hervor.
»Der Stein sieht ja toll aus, wow«, bemerkte Lea beeindruckt. »Es ist mein Lieblingsstein«, erklärte Gesine mit einem stolzen Lächeln. »Ich habe ihn damals aus Irland von einem waschechten Druiden bekommen.«
»Beeindruckend, Gesine«, fügte Beate hinzu. »Du hast echt schon viel erlebt, davon musst du uns unbedingt bald mehr erzählen.« Jochen, der unsicher wirkte, wollte ebenfalls etwas beitragen.
»Genau, und dein Mittagessen heute war auch sehr lecker, danke dafür.«
»Danke dafür, Gesine.« Jürgen nahm den Stein in die Hand und erklärte.
»Also, wer den Stein hat, darf sprechen.«
Er legte ihn in die Mitte des Kreises.
Lass uns offen über unsere Nacktheit und die Vor- und Nachteile davon sprechen.«
Beate griff als erste nach dem Sprechstein. Mit einem nachdenklichen Lächeln begann sie. »Ich denke, dass Nacktheit ein Gefühl von Freiheit und Natürlichkeit vermittelt. Es ermöglicht uns, uns selbst so zu akzeptieren, wie wir sind, ohne Scham und Hemmungen.« Sie bemerkte die zustimmenden Blicke der anderen und reichte den Stein weiter. Sehr progressiv, Beate. Jochen nahm den Sprechstein als nächster.
»Ja, das stimmt«, sagte er. »Aber es gibt auch praktische Herausforderungen, zum Beispiel bei meiner Arbeit als Schweißer. Es ist nicht immer sicher, nackt zu arbeiten, und ich wünsche manchmal, ich könnte Schutzkleidung tragen.«
Ein leises Murmeln der Zustimmung breitete sich im Raum aus, denn Jochen sprach ein Problem an, das auch anderen bekannt war. Gesine, die immer die gut gelaunte Seele der Gruppe war, griff nun nach dem Sprechstein.
»Aber es gibt auch eine gewisse Verbundenheit unter uns, die durch die Nacktheit verstärkt wird«, fügte sie hinzu. »Wir sind alle gleich, ohne Kleidung, ohne Statussymbole, und das schafft eine Atmosphäre der Ehrlichkeit und Offenheit.«
Ihre Worte fanden großen Anklang, und man konnte förmlich spüren, wie das Band der Gemeinschaft stärker wurde. Hilde, deren sächsischer Dialekt den Raum mit Wärme erfüllte, nahm den Sprechstein und nickte zustimmend.
»Ja, und ich finde, dass unsere Nacktheit uns auch ermutigt, unseren Körper zu akzeptieren und zu lieben, unabhängig von gesellschaftlichen Normen oder Erwartungen.«
Ihre Stimme war sanft, aber bestimmt, und sie erntete anerkennende Blicke von allen Anwesenden. Dann fügte sie schmunzelnd hinzu,
»Nur beim Körren hätte ich doch gern eine Schürze getragen.«
Schließlich griff Lea nach dem Sprechstein. Ihre Stimme war leise, aber voller Entschlossenheit, als sie sprach.
»Aber es gibt auch Momente, in denen ich mich unsicher fühle oder unwohl in meiner Haut. Besonders wenn Rainer in der Nähe ist und mich anzustarren scheint.«
Ein Schweigen breitete sich im Raum aus, während alle die Schwere von Leas Worten spürten. Die anderen nickten mitfühlend, sie verstanden, was Lea damit meinte. Jürgen nahm den Sprechstein und sprach ruhig.
Lass uns da bitte ganz offen drüber sprechen. Lea hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Lasst uns über Rainer reden.«
Eine kurze Stille legte sich über den Raum, bedrückend und voller unausgesprochener Gedanken. Gesine griff als erste nach dem Stein und legte ihn behutsam vor sich hin.
»Ich finde es gut, dass wir das jetzt ansprechen«, begann sie, während ihr Blick langsam die Runde suchte. »Es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich darüber reden, wie wir uns in seiner Nähe fühlen.«
Ein leises Raunen ging durch die Gruppe. Rainer, das selbsternannte Oberhaupt der Kommune, war eine vielschichtige Persönlichkeit und jeder hatte seine eigenen Eindrücke und Empfindungen ihm gegenüber. Beate nahm entschlossen den Sprechstein und begann zu sprechen, ihre Augen scharf und wachsam.
»Ich denke, Rainer kann manchmal etwas überheblich und egozentrisch wirken«, sagte sie vorsichtig. »Er sieht sich als das Oberhaupt der Kommune und erwartet, dass wir seinen Entscheidungen folgen. Das kann manchmal überwältigend sein.«
Beate wählte ihre Worte bedächtig, wollte aber dennoch ehrlich sein. Schwieriger Grad. Neben ihr griff Jürgen heimlich nach Hildes Hand und drückte sie sanft, eine stille Geste der Verbundenheit. Hilde erwiderte sein Lächeln, spürte die gegenseitige Unterstützung und fühlte sich ermutigt, ebenfalls offen zu sprechen. Jochen nahm als nächster den Sprechstein. Seine Stimme klang nachdenklich, als er weitersprach.
»Ja, aber andererseits glaube ich, dass Rainer das Beste für die Kommune will. Er ist vielleicht nicht immer perfekt, aber er versucht, die Gemeinschaft zusammenzuhalten und das Wohl aller im Blick zu behalten. Ohne seine Initiative wären wir vielleicht gar nicht hier.«
Die Gruppe nickte zustimmend. Jochen brachte auf den Punkt, was viele dachten. Rainer hatte unbestritten eine bedeutende Rolle darin gespielt, die Kommune zu dem zu machen, was sie heute war. Glauben die. Nun ergriff Hilde den Sprechstein und fügte hinzu,
»Ich finde, wir sollten anerkennen, dass Rainer sich für uns einsetzt und versucht, die Kommune am Laufen zu halten, auch wenn seine Art manchmal herausfordernd sein kann.«
Ihre Worte waren sanft, doch sie trugen Gewicht, denn sie sprach sowohl Dankbarkeit als auch Kritik aus. Lea biss sich auf die Lippen, bevor sie leise sagte, »Manchmal finde ich ihn unheimlich.« Jochen, der kurz abgelenkt war, oh nein, sah Lea verwirrt an.
»Wen? Den Sprechstein oder...«
Lea verdrehte die Augen.
»Rainer.«
Jochen fragte nachdenklich,
»Unheimlich? Inwiefern?«
Lea zögerte.
»Ich weiß, das klingt unfair, aber manchmal verhält er sich einfach so, wie er aussieht.«
»Bitte?« Ein Raunen ging durch die Gruppe und Hilde sagte bestimmt,
»Lea, das war etwas hart. Ich finde, wir sollten respektvoll miteinander reden. Das war verletzend formuliert.«
Lea senkte kleinlaut den Kopf.
»Es tut mir leid. Ich weiß, das war nicht fair. Ich weiß auch nicht.«
Jochen nickte nachdenklich.
»Ja, Rainer kann einschüchtern wirken, aber er hat uns doch auch gesagt, dass er nur das Beste für die Kommune will. Dass er die Welt verändern möchte, sie besser machen.«
Beate sah Lea an und sprach ruhig.
»Ich finde es gut, dass du deine Gefühle ehrlich ansprichst, Lea. Es ist wichtig, klar auszudrücken, was wir empfinden, selbst wenn es manchmal unangenehm ist. Nur so können wir wirklich verstehen, wie der Einzelne hier fühlt.«
Jürgen nahm sich den Sprechstein und stellte sich schützend vor Lea.
»Ich finde, Lea hat jedes Recht, über ihre Gefühle zu sprechen«,
betonte er mit festem Blick in die Runde.
Nur weil Rainer hier als Oberhaupt anerkannt ist, heißt es nicht, dass wir alles schweigend hinnehmen müssen, was er macht. Aber ich bitte alle um einen maßvollen Ton und Umgang miteinander.«
Jochen, sichtbar unsicher und nervös, rutschte auf seinem Platz hin und her. Er versuchte, Lea aufzumuntern und schielte dabei auf den Sprechstein, der gerade in Jürgens Hand war.
»Lea, du musst nicht. Also, was ich sagen will...«
Er räusperte sich verlegen, als er bemerkte, dass alle ihn anstarrten.
»Ich meine Rainer. Er will doch nur, dass die Gruppe funktioniert. Also, ich denke, er meint es gut.«
Doch seine Worte schienen ihn nur noch unsicherer zu machen und er wurde rot, als Lea ihm einen skeptischen Blick zuwarf. Gesine hob die Augenbrauen und schüttelte leicht den Kopf.
»Leute, jetzt lasst doch mal den Rainer in Ruhe. Klar hat er seine Macken, aber wer hat die nicht?«
Hilde nickte zustimmend.
»Er mag vielleicht manchmal dominant wirken, aber das heißt doch nicht, dass er uns alle kontrollieren will.«
»Genau«, warf Jürgen ein, der immer noch den Sprechstein hatte. »Er hält uns zusammen. Ohne ihn wäre das hier vielleicht längst auseinandergefallen.«
Doch Beate ließ nicht locker und schnappte sich den Sprechstein aus Jürgens Hand.
»Beate!«
»Es geht nicht nur darum, ob er die Dinge am Laufen hält, sondern wie er es tut. Und dass Lea sich unwohl fühlt, ist absolut berechtigt.«
Lea nickte und murmelte leise,
»Manchmal fühlt es sich an, als ob er mich ständig beobachtet. Es ist einfach unangenehm.«
Jochen, der verzweifelt versuchte, die angespannte Stimmung zu lockern, meinte,
»Ach Lea, vielleicht bildet man sich sowas manchmal auch ein?«
Doch seine Bemerkung verfehlte den gewünschten Effekt. Statt Lea zu beruhigen, verdunkelte sich ihr Gesicht und sie warf ihm einen enttäuschten Blick zu. Jochen wurde nun noch verlegener und verstummte mit einem peinlichen Husten.
Und jetzt halt die Klappe. Inzwischen redeten alle durcheinander und die Stimmung wurde immer aufgewühlter. Stimmen flogen durch den Raum.
»Wir sollten auch mal Rainer in Schutz nehmen«,
rief Gesine.
»Lea hat jedes Recht, sich unwohl zu fühlen.«
»Er hat doch auch gute Absichten«, meinte Hilde.
»Das soll aber nicht heißen, dass er machen kann, was er will«,
sagte Lea frustriert. Jürgen erhob sich, seine Stimme laut und klar.
Stopp!«
Er streckte die Hand aus und zeigte auf den Sprechstein, den Beate immer noch hielt.
Ich erinnere uns alle daran, Sprechstein bestimmt verredet. Wir hatten uns darauf geeinigt, damit jede Stimme gehört wird. Und nur die Person, die den Sprechstein hält, hat das Wort.
Das Chaos verebbte und eine betretende Stille trat ein. Beate, die den Stein immer noch in der Hand hielt, atmete tief durch und sagte leise: Entschuldigt, ich wollte nicht die Regeln übertreten. Sie legte den Sprechstein zurück in die Mitte. Hitzige Diskussion. Genau in diesem Moment riss die Tür auf und Rainer stapfte zornig in den Gemeinschaftsraum. Oh nein. Eine spürbare Spannung legte sich sofort über die Anwesenden, als wäre selbst die Luft schwerer geworden. Die flackernden Kerzen schienen unsicher, wie sie auf Rainers plötzliche Ankunft reagieren sollten. Die Bewohner der FKK-Kommune, die sich zuvor in einer offenen und ehrlichen Diskussion befunden hatten, verstummten und richteten ihre Blicke auf ihn. Mit entschlossenem Gesichtsausdruck durchquerte Rainer den Raum, ohne ein Wort zu verlieren. Den Sprechstein, der noch immer in der Mitte lag und das symbolische Recht auf Rede verkörperte, ignorierte er vollständig. Stattdessen blieb er an einer Stelle stehen, von der aus ihn jeder gut sehen konnte, und begann mit erhobener Stimme zu sprechen, ohne Rücksicht auf den Diskussionsprozess oder die anderen Anwesenden zu nehmen.
»Ich habe gehört, was ihr über mich gesagt habt«,
begann er, seine Stimme durchbrach die Stille wie ein kalter Wind. Mit einer knappen Geste deutete er auf die Überwachungskameras im Raum.
»Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin das Oberhaupt dieser Kommune und ich erwarte Respekt und Anerkennung von euch allen.«
Seine Augen glitten langsam über die Gesichter der Anwesenden, als wollte er jede Regung, jedes Zucken der Lippen oder Heben einer Augenbraue wahrnehmen. Wer hier hebt jemanden Augenbraue? Die Bewohner saßen schweigend da. Einige starrten betreten auf den Boden, während andere mit verschränkten Armen dasaßen und ihren Unmut nur mühsam verbargen. Jürgen, der neben Hilde saß, spürte, wie sie sich unbehaglich bewegte und legte beruhigend seine Hand auf ihre. Rainer fuhr ungebremst fort, seine Stimme voll von Selbstgewissheit und einer fast greifbaren Selbstbezogenheit.
»Ich habe diese Kommune aufgebaut. Ich habe die Regeln aufgestellt. Ich sorge dafür, dass wir alle ein Zuhause haben. Ihr solltet froh sein, Teil meiner Vision zu sein.«
Mit jedem weiteren Satz würde seine Stimme eindringlicher.
»Ohne mich wäre diese Kommune nichts. Ich mache die harte Arbeit, die Planung, die Entscheidungen. Ich trage die Verantwortung, während ihr nur davon profitiert. Es ist mein Einsatz, der diesen Ort am Laufen hält. Meine Führung hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind.«
Beate, die bis dahin geschwiegen hatte, wagte den Versuch, ihn zu unterbrechen. »Rainer, wir führen hier eine ganz normale, ergebnisoffene Diskussion, die...« Doch er schnitt ihr scharf das Wort ab.
»Gerade rede ich. Ich rede. Wisst ihr eigentlich, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe, während ihr euch amüsiert habt? Ich habe diese Kommune weiter vorangebracht. Ihr habt keine Ahnung, wie viele organisatorische Aufgaben ich erledige. Und dann noch die Vlogs, die Videos. Schneiden, rendern, verarbeiten.
Hochladen.
Das ist harte Arbeit. Ohne Pause.«
Die anderen Bewohner wechselten unbehagliche Blicke. Rainers Auftreten wirkte nicht nur dominant, sondern ließ auch jegliche Empathie und Verständnis vermissen. Seine Selbstbezogenheit machte die ohnehin angespannte Atmosphäre noch erdrückender. Einige versuchten höflich zu bleiben und zuzuhören, während andere nur darauf warteten, dass sein Monolog endete. Jürgen, der Rainer einst als respektable Führungspersönlichkeit gesehen hatte, sah nun eine andere Seite von ihm. Er schüttelte kaum merklich den Kopf und fragte sich, ob Rainer dabei war, die Verbindung zur Gemeinschaft endgültig zu verlieren. Als Rainer schließlich endete, kehrte eine beklommende Stille ein. Zufrieden nickte er in die Runde, als habe er eine bedeutende Rede gehalten, die Applaus verdient. Doch die anderen waren alles andere als beeindruckt. Sie fühlten sich müde und ausgelaugt von seiner Dominanz und dem mangelnden Respekt, den er ihren Gefühlen und Meinungen entgegenbrachte. Eine bedrückende Stille hatte sich über den Raum gelegt. Niemand wagte es, etwas zu sagen, und die angespannte Atmosphäre wurde nur von Rainers ungeduldig wippenden Füßen durchbrochen. Als die Minuten verstrichen, und weiterhin niemand das Wort ergriff, räusperte Rainer sich schließlich und sprach mit betonter Selbstsicherheit.
Gut, dann haben wir das ja geklärt. Ich werde gleich noch etwas weiterarbeiten und mich heute Abend wieder in den Intimschlafraum zurückziehen. Falls also jemand Interesse hat. Es wäre möglich.
Mit diesen Worten drehte er sich um und verließ den Raum, ohne eine Antwort abzuwarten. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss und ein Moment des Schweigens blieb, bevor Beate unverblümt aussprach, was alle dachten.
»Was war das denn bitte für ein Auftritt?«
Lea schüttelte den Kopf und murmelte fassungslos.
»Krass, dass er uns so gut über die Kameras abhören kann. Ich meine, das ist irgendwie gruselig.«
Hilde hingegen schien ins Schwärmen zu geraten.
»Oh, wenn es so eine lückenlose Überwachung damals in Dresden schön gegeben hätte.«
Jochen, sichtlich verunsichert von der Stimmung, bitte nicht, hob die Hände in einer abwehrenden Geste.
Leute, ich glaube, ich gehe für heute lieber ins Bett. Ich bin hundemüde. Aber vorher noch schnell Zähne putzen. Kommt ihr mit?
Erleichtert über den Vorschlag standen alle auf und folgten Jochen. Nach einer kurzen Routine im Bad kehrten sie gemeinsam in den Gemeinschaftsschlafraum zurück, wo jeder sein gewohntes Bett aufsuchte. Doch obwohl sie äußerlich zur Ruhe kamen, lasteten Rainers Worte und sein Verhalten schwer auf ihnen. Im gedämpften Licht des Raumes flüsterten sie leise miteinander, tauschten Gedanken und Frustrationen aus. Die Gemeinschaft, die sie sich mit viel Mühe aufgebaut hatten, fühlte sich durch Rainers Dominanz und Kontrolle bedroht. Gleichzeitig wuchs das Bedürfnis, diese Harmonie zurückzugewinnen. Jürgen und Hilde teilten sich ein Bett und kuschelten sich eng aneinander. Sie suchten Trost und Wärme, die Rainers kalte Worte ihnen genommen hatten. Jürgen strich zärtlich über Hildes Haar und flüsterte,
»Oh, wir schaffen das. Oh, solange wir zusammenhalten, kann uns nichts wirklich erschüttern.«
Hilde nickte schwach und schloss die Augen, dankbar für seine Nähe. Lea hatte sich neben Beate gelegt und schenkte ihr ein müdes Lächeln, bevor sie das Licht an ihrer Seite löschte. Jochen, der noch kurz zu Lea hinüberblickte, versuchte ein zaghaftes Lächeln, doch sie schien es nicht zu bemerken. Schließlich wurde das letzte Licht ausgeschaltet und nach schliefen alle ein. Unruhig, erschöpft, und mit einem leisen Wunsch nach einem besseren Morgen. Ja, den wünsche ich euch auch. Vielen Dank fürs Dabeisein und Lauschen. Mögen die Eindrücke dieser Folge noch lange in unseren Gedanken nachhallen und uns stets vor unsinnigen Überlegungen und Taten schützen und uns den Sprechstein nicht vergessen lassen. Ich freue mich über eure Anregungen und Vorschläge darüber, wie es in der Kommune weitergehen könnte. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und bis dahin, Mädel auf.
Mädel auf, ah, Mädel auf, Mädel auf, ah, Mädel auf, Mädel auf, ah, Mädel auf.
Man.